ARD.
Willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke und bei mir zu Gast ist der Philosoph und Religionswissenschaftler Christoph Türke. Herr Türke, schön, dass Sie bei uns sind hier bei MDR Kultur.
Ja, ich freue mich.
Und wir wollen sprechen über Ihr neues Buch, Philosophie der Musik, so heißt es. Und da leiten Sie Ihre Version her, wie denn einst Menschen dazu gekommen sind, Musik zu machen. Also auf zunächst eher einfachen Instrumenten zu spielen und zu singen. Ein Prozess, der lange vor aller Hochkultur begonnen hat. Wir gehen um ungefähr 150.000 Jahre zurück. Und da in diesen Urformen menschlicher Gesellschaft war es Ihrer Theorie zufolge die Not und der Schrecken, die Erfahrungen einer übermächtigen Natur, die die Menschen zum Sprechen und auch zum Singen gebracht haben. Was hat sich denn da Ihrer Meinung nach zugetragen?
Bei Rilke gibt es den wunderschönen Vers: Das Schöne ist nur der Anfang des Schrecklichen, den wir gerade noch ertragen können. Ich halte das für genial, allerdings steht diese These bei Rilke Kopf. Realhistorisch ist es umgekehrt gewesen. Das Schöne ist das Ende des Schrecklichen, das wir gerade schon ertragen können. So wird historisch, glaube ich, ein Schuh daraus. Gut, das kommt jetzt erstmal einfach als These daher, dieser Vers, aber er enthält ja enorm viel Gespür dafür, dass solche Dinge wie das Schöne oder das, was uns beglückt und erfüllt, nicht einfach vom Himmel gefallen ist und wir, ja, wie gesagt, sowas wie ein ästhetisches Erbgut haben, sondern dass das herausgearbeitet werden musste aus einer Naturerfahrung, die zunächst mal dominiert war von ganz etwas anderem, als die Menschen Menschen wurden, nämlich von der Übermacht der Naturgewalten und deren traumatisierender Kraft. Dagegen hat sich der Homo sapiens anders gewehrt als alle anderen Lebewesen. Nur ihm ist es gelungen, gewissermaßen seine Triebrichtung, Trieb ist ja so etwas wie Reizflucht, diese Reizflucht in die Gegenrichtung umzukehren, gewissermaßen zu einer Flucht nach vorn. Nämlich dazu, dass die traumatisierende Erfahrung von Schrecklichem dazu führt, dass vor dem Schrecklichen, beim Schrecklichen selber Rettung gesucht wird.
Ja, das ist diese These, die Sie auch schon in Ihrem Buch Philosophie des Traums ausführlich herleiten und nun im neuen Buch auf die Entstehung von Musik und Sprache anwenden. Also der Mensch in seiner frühesten Zeit, er flieht vor Blitz und Donner oder vor dem wilden Tier und dann aber wendet er sozusagen diesen Schrecken um. Er geht auf diesen Schrecken zu, er will ihn bewältigen, in Eigenregie nehmen, wie Sie sagen. Aber wie genau kann man sich das vorstellen? Wie hat der Mensch das gemacht?
Dadurch, dass die Schreckerfahrung noch einmal wiederholt wurden, aber gewissermaßen in Eigenregie. Das, was an Unwettern, wilden Tieren etc. über eine menschliche Horde hinweggekommen war, das noch einmal an dieser Horde selber in Eigenregie zu wiederholen und ist dadurch allmählich durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung erträglich zu machen. Und in diesem Kontext steht natürlich auch alles Akustische.
Ja, und das ist sozusagen der Kernpunkt Ihrer These. Sie sagen, dass eben im Mittelpunkt dieser Rituale in der Urzeit der Menschen, als sie angefangen haben zu sprechen und zu singen, und da im Mittelpunkt dieser Kulthandlungen, dieser Zeremonien, dieser Rituale, da stand das Menschenopfer. Man hat einen aus der eigenen Gruppe geopfert, um so eben bestimmte traumatische Erlebnisse nachzuspielen und so die Angst davor zu verlieren. Ich würde es so übersetzen, wir warten nicht mehr, bis die übermächtige Natur einen von uns durch Steinschlag oder Blitz oder durch wilde Tiere holt und vernichtet, sondern wir opfern und wir nehmen also diese Verlusterfahrung in unsere eigene Regie. Aber wie und wo kommt da nun die Musik ins Spiel?
Das sind ja nicht Prozesse, die sich irgendwie lautlos abgespielt haben, sondern das hatte was mit Geschrei zu tun. Und dieses Schreien gewissermaßen zu bewältigen und es langsam zu überführen in etwas, was das Schreien mildert, lindert, nämlich die Klage und das Auseinanderziehen der Klage zur Melodie. Das sind die Prozesse, die man, ich nenne das, die den Primärprozess der Musik ausmachen. Die Wiederholung des Schrecklichen am eigenen Kollektiv hatte zunächst mal, ob wir wollen oder nicht, Menschendarbringungscharakter.
So also haben in ihrer Darstellung Menschen dann begonnen zu musizieren im engen Zusammenhang mit solchen Opferritualen. Und über die Jahrhunderte dann ist diese Musik immer feiner, immer kultivierter, raffinierter geworden. Aber doch, so sagen sie, gibt es musikalische Techniken und große musikalische Werke, die uns immer wieder daran erinnern, dass die Musik, das Schöne, dass das eben aus der Not geboren ist. Welche Techniken oder welche musikalischen Werke sind das?
Wir staunen sehr, wenn wir uns eine bestimmte musikwissenschaftliche Kategorie daraufhin mal näher ansehen, nämlich die sogenannte Kadenz. Das kommt von cadere, von fallen, von ja, herabfallen, von weniger werden oder musikalisch ausgedrückt von decrescendo. Und die Kadenz ist ursprünglich etwas gewesen, längst ehe das zur komplexen Musik geworden ist, ist die Kadenz so etwas wie der Beruhigungsprozess des Schreiens zur Klage, zur Melodie, zur Besänftigung. Ich will das gleich mal noch durch ein Beispiel erhärten. Der berühmte Schlusschor von Johann Sebastian Bachs Johannespassion. Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, die ich nun länger nicht beweine. Einer der schmelzendsten Werkschlüsse überhaupt. Ja. Warum rührt uns das so an, auch wenn wir gar nicht mehr konfessionell gebunden sind? Mein Verdacht ist, weil hier in diesem musikalisch großartig gestalteten zugleich eine unerledigte Urfigur der Musik mitschwingt, nämlich diese Kadenz. Und das heißt so viel wie das zur Ruhe betten des Menschenopfers.
Ja, und da habe ich mal was rausgesucht, eine Einspielung eben dieses berühmten Ruht wohl aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach.
Thank you.
würde jetzt noch mal gern darauf eingehen, nun, das beschreiben Sie auch, es gibt ja viele Lebewesen und nicht alle kommen zu diesem Punkt. Das heißt, es gibt offensichtlich auch physiologische Voraussetzungen dafür, dass Menschen angefangen haben, eben dieses Schreien aus der Not heraus einzuhegen, zu kultivieren. Das können nicht alle Lebewesen haben, nicht alle Lebewesen. Warum ist ausgerechnet der Mensch dahin gekommen, dass er es geschafft hat, eben aus Natur Kultur zu machen, wie er es ja überhaupt macht?
Also vollständig deduzieren können wir das nicht. Wir können keinen zureichenden Grund dafür angeben, dass dem Homo sapiens die sogenannte Flucht nach vorn gelungen ist. Wir können nur staunend feststellen, er hat sie gewissermaßen geschafft. Und es gibt Bedingungen dafür, nämlich dass der Homo sapiens gewissermaßen das größte Nervenbündel unter den Lebewesen ist. Ja? Also seine Nerven und vor allen Dingen eben sein Gehirn ist im Vergleich oder im Verhältnis zum Gesamtkörpervolumen das größte gewesen. Die Paläontologen sagen auch, der Mensch war das verhirnteste Lebewesen. Und aus dieser Disproportion, die dieses Lebewesen natürlich auch besonders schmerzempfindlich gemacht hat, ist dann als Notausgang diese bestimmte Form der Flucht nach vorn entstanden.
So also aus dieser Flucht nach vorn, der Einhegung, der Kultivierung des Schmerzes, des Grauens, des Traumas, haben sich Musik und Sprache entwickelt, das leiten sie her. Nun ist natürlich diese Urnot, diese existenzielle Erfahrung, das legen sie auch in ihrem Buch dar, die ist heute natürlich nicht mehr aus jedem Schlager, aus jedem Musikstück rauszuhören, aber es gibt eben doch immer wieder Werke, in denen das aufschimmert. Auch deshalb, weil Künstler eben spüren, dass die Musik, wenn sie bestimmte Entwicklungen durchlaufen hat, dann in sich erstarrt ist und eben diese existenziellen Erfahrungen gar nicht mehr ausdrücken kann in den bestehenden Mustern, dass sich eben diese Musik im Wiederholen dieser eingeübten Muster erschöpft hat und daraus erwächst dann das, was wir künstlerische Erneuerung nennen, vielleicht künstlerischen Aufbruch. Welche Musik würden Sie denn da jetzt mit dazu ziehen? Sie haben es ja schon angedeutet, Johann Sebastian Bach zum Beispiel, aber darüber hinaus, was wären da noch so Werke, die Ihnen einfallen?
Nehmen wir doch jetzt mal was aus dem 20. Jahrhundert. Schönberg, der frühe Schönberg. Was macht der? Der kann diese herkömmliche Dur-Moll-Tonalität nicht mehr weiterführen. Der schätzt sie einerseits hoch, der schreibt eine Harmonielehre, eine ganz traditionelle und bis heute großartige Harmonielehre. Und im selben Jahr komponiert er Die Erwartung, ein Stück, wo nur noch musikalische Schocks gewissermaßen aneinander gefügt werden. Ja, da geht es um eine Frau, die ihren Geliebten im dunklen Wald sucht, ihn nicht findet und plötzlich findet sie ihn doch, da liegt er irgendwo tot. Und was dem Schönberg da gelungen ist übrigens, ist, ich glaube, das hat vorher niemand so gemacht, die musikalische Gestaltung des Verlaufs einer Psychose, des hin und her geworfen Werdens zwischen musikalischen Einzelereignissen, die diese Figur, die dann da singt, ja eigentlich einen Sprechgesang macht, gewissermaßen umtreibt. So, und an diesem musikalischen Schockerlebnis, da betreten wir einerseits musikalisches Neuland. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Und andererseits reaktualisiert sich da Ältestes. Ja? Also im Aufbruch ins Neuland erleben wir zugleich einen Ausbruch von archaischem Unbewältigtem, nämlich die Frühzeit der Musik, wo es um ganz elementare klangliche Schockbewältigung ging. So, und meine These ist eben die, dass man in unserer innovationsfixierten Zeit, ja, die Neuzeit, es hat was zu tun mit der kapitalistischen Entwicklung, man hat immer die Nase vorn, wenn man die besten Maschinen, Werkzeuge und Mittel hat im allgemeinen Konkurrenzkampf. Und diese Innovationsfixierung hat sich ja aufs ganze kulturelle Leben übertragen. Man muss ständig irgendwas Neues machen oder soll etwas Neues machen. Meistens ist das Neue, also auch ästhetisch, die Füllung von Marktlücken, damit nicht wirklich neu, sondern es bedient die kapitalistische Logik. Und wo aber wirklich die Überschüsse darüber hinaus sich geltend machen, da haben wir es zu tun mit etwas anderem, dass nämlich der Aufbruch ins Neue zugleich der Ausbruch von Unerledigtem ist. Und das kann man nicht einfach planen und dekretieren, sondern das muss seine Zeit haben. Aber das ist nicht alles, sondern es muss eine kompositorische Kompetenz da sein. Ja. Oder eben auch eine improvisatorische Begabung und Kompetenz.
Und dieses Stichwort Improvisation, das nehme ich jetzt nochmal auf, denn Sie haben im hinteren Drittel Ihres Buches dann, da kommen Sie auf eine der großen musikalischen Erneuerungen des 20. Jahrhunderts zu sprechen, gehen dann auch weg von Europa. Da waren wir ja bei Bach und dann im frühen 20. Jahrhundert bei Schönberg. Beide haben jeweils Musik komponiert, in der eben etwas von dieser Urnot des Menschen mitschwingt. Und dann aber weiter benennen sie eine musikalische Entwicklung, bei der anders als in Europa dem Improvisieren eine entscheidende Rolle zukommt.
Komposition und Improvisation sollte man an der Stelle übrigens nicht einfach gegeneinander ausspielen. Und das kann man auch an diesem berühmten Jahr 1910 noch einmal festmachen und zeigen, es gibt zu dieser großartigen, avantgardistischen Musik wirklich nochmal ein neuer Durchbruch des frühen Schönberg. Da gibt es in einem anderen Kontinent ebenfalls einen Durchbruch, aber der tickt ganz anders. Nämlich in New Orleans entsteht der swingende Jazz. Auch der ist, was die meisten gar nicht wissen oder sich nicht klar machen, aus einem Umschwung hervorgegangen, nämlich von Blaskapellen, bei denen, also afroamerikanische Blaskapellen, die zunächst mal einen ihrer Angehörigen, Verstorbenen, mit trauermarschartiger Weise zu Grabe tragen. Und auf dem Rückweg vom Grab sind sie erstmal noch still und beim übernächsten Block fangen sie plötzlich an, andere Weisen zu spielen. Nämlich so ganz sachte dasjenige, was man damals Ragtime nannte. Und ein paar Blocks weiter fing das dann schon an, richtig tänzerisch zu werden und den vielen Leuten, die diesen Zug begleitet hatte, in die Beine zu gehen. Und das war der Beginn des unnachahmlichen Jazz-Swings, der auch einen Riecher hatte für das, was an der Zeit war und wo nun gerade die depravierten Afroamerikaner etwas ganz Großartiges geleistet haben. Die haben eine Musik hervorgebracht, eine im Wesentlichen improvisatorische, die aber eben durchaus große kompositorische Elemente drin hatten, geniale Leute hervorgebracht haben, wie Kid Ory, Bunk Johnson. Und die gehen aber eben improvisatorisch vor. Die können den kompositorischen Ansprüchen eines Schönberg nicht genügen. Insofern haben sie dessen Niveau nicht. Auf der anderen Seite kann man sagen, so what, wenn diese Musik derart in die Beine geht, derart sozial verbindend wirkt, derart die Rotlichtviertel von New Orleans durchdringt und da eine rauschartige, vereinende, versöhnende, die Rassentrennung überspielende Musik ergibt. Das ist doch großartig.
Und wie das in etwa geklungen haben könnte, da habe ich eine Aufnahme eben von Kid Ory herausgesucht, den haben Sie gerade genannt. Und was für uns heute vielleicht so ein bisschen nach Dixieland Festival Dresden klingt, das war natürlich vor mehr als 100 Jahren in New Orleans etwas Ungeheuerliches. Die Menschen nehmen eben ihrer These zufolge das Schreckliche wieder in eigene Regie. Sie wandeln die Trauer um, sie kommen vom Begräbnis und überspielen bzw. übertanzen diese Trauer mit ihrer Musik. Ja, und mit diesen Klängen geht unsere Reise von der Urzeit bis ins 20. Jahrhundert dann auch schon wieder zu Ende. Christoph Türke, ich danke Ihnen für diese Auskünfte. Wir konnten hier wahrlich nicht alle Aspekte Ihres Buches behandeln, sondern haben uns auf Ihre zentrale These konzentriert. Diese These eben, dass die Musik ihren Ausgangspunkt hat in der Frühzeit menschlicher Evolution, wenn Menschen lernen, ihre Schreckenserfahrungen angesichts einer übermächtigen Natur zu überstimmen, also die Angst und das Grauen im wahrsten Sinne des Wortes wegzusingen, wegzumusizieren. Später werden daraus dann die verschiedensten musikalischen Formen und Verfeinerungen. Und das alles ist im Einzelnen nachzulesen in der Philosophie der Musik von Christoph Türke, erschienen beim C.H. Beck Verlag. Vielen Dank, Herr Türke, dass Sie hier waren. Und ich danke auch allen, die uns zugehört haben. Das war der Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieker.
Sie sind Bücherwürmer.
Hallo, da Katrin Schumacher. Ich habe hier drei Bücher, die uns in dieser Woche aufgefallen sind.
Kritische Köpfe.
Ich wünsche mir natürlich, dass viele Männer angeregt werden durch dieses Buch.
Und Kulturliebhaber.
Die Begegnung mit der ganzen großen, weiten Welt. Und ich finde sie natürlich vor allen Dingen in Büchern.
Ihren besten Lesestoff teilen Sie mit uns an einem Ort. In der ARD Audiothek. In unseren Buchpodcasts wie die Bücherlounge, Unter Büchern oder Eat, Read, Sleep. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD Audiothek-App herunterladen.